NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Andreas Flocken. Willkommen, meine Damen und Herren. Und das sind einige unserer Themen. Nach dramatischer Nachtsitzung. Kompromiss auf Weltklimakonferenz in Cancun. Hierzu auch der Kommentar. Proteste gegen Castortransporte nach Mecklenburg-Vorpommern. Demonstration in Greifswald. Lage wie in der Spätphase der DDR. FDP-Politiker Kubicki attackiert eigene Parteiführung. Eine Woche nach dem Wetten-dass-Unfall verletzter Kandidat in Reha-Klinik verlegt. Und gegen Ende der Sendung, wie gewohnt am Wochenende, das Wichtigste vom Sport. Ein Kompromiss in letzter Minute. In einer dramatischen Nachtsitzung hat sich die Weltklimakonferenz im mexikanischen Cancun dann doch noch auf zwei Abschlusspapiere verständigt. Bremser war zuletzt Bolivien. Dem südamerikanischen Land gingen die vorgelegten Entwürfe nämlich nicht weit genug. Über das Ringen auf der Klimakonferenz aus Cancun, Jakob Meyer.
Ein Hammerschlag um 3 Uhr nachts, danach erleichterter Applaus. Konferenzpräsidentin Patricia Espinosa macht nach langer Debatte kurzen Prozess und erklärt den Entwurf für beschlossen, nachdem Bolivien stundenlang Widerstand geleistet hat. Dessen Vertreter Pablo Solon gehen die Vorschläge nicht weit genug. Jetzt fühlt er sich außerdem übergangen.
Lo que va a ocurrir aquí.
Das, was hier vorgeht, ist ein Attentat auf die Regeln der Konvention und auf die Regeln der Vereinten Nationen. Aber fast alle anderen Delegationen tragen die Beschlüsse mit und sie loben Präsidentin Espinosa. Die erklärt, man habe jahrelang mit allen über alles diskutiert. Und jetzt in diesem Augenblick kann ich, das werden Sie verstehen, nicht die Standpunkte ansuchen und die Vision der 193 anderen Staaten ignorieren. Deshalb ist die Entscheidung hiermit angenommen. In der Regel werden UN-Beschlüsse einstimmig gefasst. Trotzdem ist der Hammerfall von Cancun statthaft, sagt Christoph Bahls von der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch.
Wenn man nicht konsenswillig ist, wenn man den anderen nicht zuhört, nicht bereit ist, darauf einzugehen, am Schluss ganz isoliert ist, dass man als einziger Staat der gesamten Völkergemeinschaft gegenübersteht, dann passiert es nun mal, dass man dann auch überstimmt wird.
Dabei hat Bolivien in der Sache recht, meint Martin Kaiser von Greenpeace.
Bolivien hat natürlich zentrale Kritikpunkte an dem Abkommen hier in Cancun angesprochen. Denn zentrale Fragen wurden hier nicht gelöst, sondern nur auf einen späteren Zeitpunkt verlagert.
Das sehen viele Fachleute so, denn der Gipfel hat zwar im Grundsatz beschlossen, das Kyoto-Protokoll nach 2012 fortzuführen, aber wie und in welcher Rechtsform, das bleibt unklar. Die Staatengemeinschaft gibt sich das Ziel, die Erderwärmung nicht über 2 Grad steigen zu lassen, aber der Weg dorthin ist offen. Bundesumweltminister Norbert Röttgen ist trotzdem erleichtert und zufrieden.
Ich glaube, dass es ein großer Erfolg ist. Ein großer Erfolg, weil es die Annahme des gesamten Paketes bedeutet und weil auch der UNO-Prozess selbst wieder neue Lebendigkeit, neuen Schwung, neues Zutrauen gewonnen hat.
Denn auch Schwellenländer wie China, Indien und Brasilien sollen jetzt beginnen, den Ausstoß von schädlichen Treibhausgasen zu senken. Außerdem hat der Klimagipfel einen Fonds beschlossen, damit sich Entwicklungsländer an die Folgen des Klimawandels anpassen können. Bis 2020 sollen daraus umgerechnet 73 Milliarden Euro jährlich fließen. Ärmere Länder werden auch unterstützt, wenn sie Wälder erhalten. Alles zu unkonkret, sagt BUND-Chef Hubert Weiger. Er bemängelt, dass die EU nicht mit ehrgeizigeren Zielen in die Verhandlungen ging.
Es war ein katastrophaler Verhandlungsfehler, ohne dieses Ziel nach Cancun zu reisen. Denn damit hat man die eigene Position letztendlich zentral geschwächt.
Neuer Schwung, neue Dynamik für den Klimaschutz, ein Zeichen der Hoffnung. So werten andere Umweltorganisationen die Beschlüsse. Fortsetzung in Durban im nächsten Jahr. Denn die Entscheidungen aus der langen Nacht von Cancun sind nicht mehr und nicht weniger als eine Grundlage, auf der weitere Maßnahmen aufbauen können.
Ein Bericht von Jakob Meyer. In Berlin äußerte sich am Abend auch Bundeskanzlerin Merkel zum Abschluss der Weltklimakonferenz.
Wir haben heute in Cancun einen guten Schritt nach vorne gemacht. Es bleibt sehr, sehr viel zu tun, um ein Anschlussabkommen für das Kyoto-Abkommen zu erzielen. Aber das war heute ein wichtiger Tag für den internationalen Klimaschutz, für die Fortführung des UN-Prozesses. Und in dem Geist, in dem jetzt die Verhandlungen noch abgeschlossen werden konnten in letzter Minute, muss jetzt intensiv weitergearbeitet werden. Und das bedeutet auf der einen Seite natürlich Technologietransfer Unterstützung für die ärmsten Länder der Welt und auf der anderen Seite anspruchsvolle Klimareduktionsziele für die Industrieländer.
Soweit Bundeskanzlerin Merkel. Nach zweiwöchigen Verhandlungen ist die Weltklimakonferenz in Mexiko in der vergangenen Nacht also doch noch mit einem Kompromiss zu Ende gegangen. Doch was ist die Einigung wert? Hören Sie hierzu den Kommentar. Er kommt aus Cancun von Werner Eckert.
Pablo Solon hat recht. Boliviens Chefdelegierter sagt, was ihr da tut, das ist zu wenig. 2 Grad Temperaturerhöhung, das trifft viele, viele Menschen schwer. Und mehr noch, dieser Beschluss von Cancun ist nicht mal im Entferntesten geeignet, die 2 Grad auch wirklich einzuhalten. 3, eher 4 werden es damit werden. Mit all den Folgen, die die Wissenschaftler in jeder neuen Analyse dramatischer ausmalen. Bolivien hat recht in der Sache. Dass das Land hier ein politisches Spiel gespielt hat, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Diese Beschlüsse sind mehr als fade, auch wenn die Erleichterung am Ende der Konferenz sich in einem rauschenden Applaus ausgedrückt hat. Sie waren so stolz, es geschafft zu haben, nach dem Desaster von Kopenhagen. Aber der Preis ist hoch, sehr hoch. Die UN hat eines ihrer Prinzipien mindestens großzügig ausgelegt. Einen Konsens zu erklären, obwohl ein Staat vehement seinen Widerspruch eingelegt hat, da gibt es nicht viele Vorbilder für. Und auch der Kompromiss selbst. Er musste her, keine Frage. Sonst hätte es Last Exit Cancun geheißen. Noch einen Flop hätte die Klimakarawane nicht verkraftet. Jetzt ist der Sturz von Kopenhagen abgefangen. Und das ist gut. Dazu hat ganz wesentlich die mexikanische Außenministerin Espinosa als Konferenzpräsidentin beigetragen. Sie in Kopenhagen. Und die Sache hätte damals schon eine Chance gehabt. Aber nach dem Sturz liegt diese Sache nun erst einmal auf dem Boden, tief unten. So langsam ging es noch nie, so frustrierend war es selten. Die USA haben sich in Cancun praktisch nicht bewegt. Sie werden sich auch nicht bewegen können, auf Jahre nicht. Schlimmer ist, dass sie ihre Art, das Problem anzugehen, nämlich abwarten und aussitzen, dass sie die allen anderen aufgezwungen haben. Freiwillige Selbstverpflichtungen, vage Kontrollen, Löcher in den Teilabkommen noch und noch und derzeit überhaupt kein Ansatz, wie aus diesen Papieren ein völkerrechtlich bindendes Abkommen werden soll, das dann tatsächlich mal weniger Treibhausgase garantiert. Die meisten Beschlüsse sind im Detail sehr kleine Fortschritte, etwas für die Genießer unter den Klimapolitikern. Daraus kann man dann was machen, nächstes Jahr vielleicht in Durban. Wenn wir auf diese Konferenzen setzen, nur auf sie, dann wird der Klimawandel stramm weitergehen. Trotzdem, das völlig Frustrierende ist, niemand hat einen besseren Plan. Wenn einer besser klingt, dürfte er nur noch unrealistischer sein als dieser.
Werner Eckert kommentierte. Bei der Bundestagswahl kam die FDP noch auf ein Traumergebnis von knapp 15%. Doch das war einmal. Bei Umfragen kämpfen die Liberalen heute mit der 5%-Hürde. Der schleswig-holsteinische Fraktionschef Kubicki hat jetzt das Erscheinungsbild der FDP massiv kritisiert. Insbesondere mit der Führung der Liberalen ging er hart ins Gericht. Aus Berlin Frank Wahrlich.
Schwerer Angriff auf die Führung der Bundes-FDP und auch noch aus den eigenen Reihen. Der schleswig-holsteinische Fraktionschef Wolfgang Kubicki sieht seine Partei vor dem Untergang. In einem Spiegel-Interview sagt Kubicki, die Mitglieder verlören den Glauben daran, dass es wieder aufwärts gehe. Die Lage der Partei erinnere ihn an die Spätphase der DDR, kurz vor der Implosion. Es könne passieren, so Kubicki, dass auch die FDP in sich zusammenfalle. Die Führung in Berlin sei abgehoben und schotte sich von der Wirklichkeit ab. Die Minister in Berlin bestätigten sich gegenseitig, dass sie gut seien. Kritik erreiche die Parteiführung überhaupt nicht mehr. Die Fraktionschefin im Bundestag, die baden-württembergische Landesvorsitzende Birgit Homburger, bezeichnete Kubicki als farblos. Sie sei unbekannt, setze keine Punkte. Offenbar habe niemand das Bedürfnis, auf sie zu hören. Sollte im nächsten Jahr die Partei bei den anstehenden Landtagswahlen herbe Verluste erleiden, dann werde Kubickis Ansicht nach Parteichef Westerwelle nicht mehr zur Wiederwahl antreten.
Seit Jahren sorgen die Castortransporte ins atomare Zwischenlager Gorleben für Proteste und Demonstrationen. In der kommenden Woche nun wird in Frankreich ein Zug mit 4 Castor-Behältern in Richtung Mecklenburg-Vorpommern starten. Der atomare Forschungsmüll wird im Zwischenlager Lubmin erwartet. Gegen diesen Transport sind im benachbarten Greifswald heute rund 2000 Menschen auf die Straße gegangen. Unter den Demonstranten Ministerpräsident Sellering. Über die Protestveranstaltung Nicolas Bernhard.
Die rote lachende Atomsonne auf gelbem Grund mit dem markanten Schriftzug Atomkraft Nein Danke. So langsam hat sie auch den Nordosten Deutschlands erreicht. Denn lange war es ruhig um das Zwischenlager Nord, direkt am ehemaligen DDR-Kernkraftwerk bei Lubmin in Vorpommern, gelegen mitten in einer der wichtigsten deutschen Tourismusregionen, in Sichtweite der Inseln Rügen und Usedom. Waren es früher, wenn überhaupt, vielleicht wenige hundert Menschen, die sich einem Castor-Zug in den Weg stellten, sind es heute rund 2000 gewesen, die mit ordentlichem Lärm durch die kleine Hansestadt Greifswald gezogen sind.
Sollte sich langsam davon verabschiedet werden.
Wir sind ja generell gegen Atomkraft und der Transport liegt uns auch nicht so. Insofern ist es eine klare Sache.
Die Leute sind da, Widerstand, ja, Regierung die Meinung sagen.
Aber wir wollen darauf aufmerksam machen, dass hier eins der drei zentralen Zwischenlager in Deutschland ist und es gibt weltweit kein Endlager und die Atomkraftwerke laufen einfach weiter.
Wir haben auch geübt.
Wir werden hoffentlich bis zum Schluss durchhalten. Ja.
Aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, aus Berlin und auch aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen waren die Aktivisten angereist. Alle wegen des kalten, regnerischen Wetters in der Stadt dick angezogen. Nicht ohne die markanten gelben Xe in der Hand, an den Rucksäcken oder um den Hals als Kette. Diese Xe, die ja Symbol des Protests der Anti-Castor-Aktivisten sind. Unter den Demonstranten auch der Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering.
Wir bekennen uns zu der Verantwortung Atommüll aus Lubmin und Rheinsberg. Das ist der alte DDR-Müll. Da müssen wir eine gewisse Zuständigkeit anerkennen, dann übernehmen wir die Verantwortung. Aber bitte nicht aus ganz Deutschland. Das ist immer Konsens gewesen, auch jetzt noch. Und es ärgert mich sehr, wie man sich einfach darüber hinwegsetzt.
Es ist vor allem dieser Tabubruch, der die Menschen im Nordosten auf die Straße treibt. Denn mit den geplanten zwei Transporten wird zum ersten Mal hochradioaktives Material in das Zwischenlager gebracht, das nicht aus den beiden ehemaligen DDR-Kraftwerken Rheinsberg und Lubmin stammt. Damit stehen nach Ansicht der Gegner die Türen offen für noch mehr Atommüll in der Tourismusregion, auch wenn die Geschäftsleitung des Zwischenlagers das ganz klar zurückweist. Dort heißt es, die Kapazitäten seien mit der Ladung der beiden geplanten Züge erschöpft. Am kommenden Donnerstag soll der erste der beiden Castor-Transporte im Nordosten anrollen. Bis dahin plant das Anti-Atom-Bündnis Nordost noch zahlreiche weitere Protestaktionen in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Und für den Transporttag selbst haben sie sich zum Ziel gesetzt, den Zug wenigstens so lange wie möglich aufzuhalten.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Wegen Korruptionsverdacht wurde er mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ivo Sanader, der frühere Regierungschef von Kroatien. Er hatte erst vor knapp 2 Jahren sein Amt niedergelegt, völlig überraschend. Gestern wurde der Politiker in Österreich festgenommen. Wann er aber nach Kroatien überstellt wird, das ist ungewiss. Tim Gerrit Köhler berichtet.
Was viele schon vermutet hatten, wurde gestern am frühen Abend zur Gewissheit. Ivo Sanader hielt sich tatsächlich in Österreich auf. In dem Land, zu dem er beste Beziehungen pflegt. Nicht nur, dass er in Innsbruck studiert hat und fließend Deutsch spricht. Der kroatische Ex-Premier besitzt außerdem noch eine Firma und eine Wohnung in der Alpenrepublik. Diese Fakten riefen das Bundeskriminalamt in Wien auf den Plan, wie Sprecher Alexander Marakowitz erläutert.
Nachdem hier ein Österreich-Bezug hergestellt werden konnte, hat man natürlich entsprechende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Und diese Fahndungsmaßnahmen haben, wie man sieht, auch zum Erfolg geführt.
Und dieser Erfolg stellte sich auf der Tauernautobahn ein, einer der wichtigsten Transitstrecken des Landes. Polizisten stoppten Sanaders Wagen und verhafteten den 57-Jährigen. Mit im Auto saß auch sein Bruder, der aber unbehelligt blieb. Sanader wurde zunächst ins Salzburger Landgericht gebracht. Nächste Station, die Justizvollzugsanstalt in Innsbruck. Bis Sanader wieder kroatischen Boden betritt, könnte es eine Weile dauern, denn die Auslieferungsprozedur ist kompliziert. Außerdem könnten die österreichischen Ermittler ein paar eigene Fragen an den Ex-Premier haben, denn sein Name fällt immer wieder im Zusammenhang mit dem Skandal um die Kärntner Hypo Group Alpe Adria. In seinem Heimatland ist man sich sicher, dass Sanader in zahlreiche Korruptionsaffären verstrickt ist. Ein Prozess soll Licht ins Dunkel der Vetternwirtschaft bringen, sagt Jelko Jovanovic. Er sitzt für die Sozialdemokraten im Parlamentsausschuss für Korruptionsbekämpfung. Ich denke, letztendlich wird klar, dass die HDZ-Spitze eine kriminelle Organisation war. Und der Kopf dieser Krake war Ivo Sanader. Die HDZ, das ist die konservative Regierungspartei, deren Vorsitzender der Ex-Premier lange Jahre war. In dieser Zeit machte er sich in Europa beliebt. Er drängte den Einfluss der Nationalisten zurück, führte Kroatien in die NATO und in Richtung EU. Im Juli 2009 trat er dann überraschend und ohne Begründung zurück. Damals wurde spekuliert, dass er durch den schleppenden EU-Beitrittsprozess und durch Grenzstreitigkeiten mit dem Nachbarn Slowenien frustriert und ermüdet gewesen sei. Allerdings war Sanados Stern schon damals tief gesunken. Das Volk hatte er nicht mehr hinter sich. Nachdem sich die Gerüchte über Korruption mehrten, wurde der einstige Hoffnungsträger vollends unpopulär. Im Januar schloss ihn die HDZ aus. Nun geht in der Partei die Angst um, dass in einem Prozess gegen ihren Ex-Vorsitzenden unangenehme Details ans Licht kommen könnten. Der kroatische Staatspräsident Ivo Josipovic hofft dennoch auf ein faires Verfahren. Der Rechtsstaat ist im Einsatz. Und das, was ich mir wünsche und was ich erwarte, ist, dass sowohl gegen Herrn Sanader wie auch gegen jeden anderen in diesem Staat ein gesetzlicher und gerechter Prozess durchgeführt wird. Wann es tatsächlich soweit ist, das liegt nun in den Händen der österreichischen Justiz.
Im Kosovo wird morgen erstmals seit Ausrufung der Unabhängigkeit ein neues Parlament gewählt. Anlass ist der Bruch der Regierungskoalition in Pristina. Das Kosovo gehörte zu Serbien und mit der Unabhängigkeit hat sich die serbische Regierung bis heute nicht abgefunden. Anders als früher hat man allerdings diesmal die serbische Minderheit im Kosovo nicht zu einem Wahlboykott aufgerufen. Einzelheiten von Jörg Paas.
1,6 Millionen Menschen im Kosovo sind an diesem Wochenende aufgerufen, über die Zusammensetzung des künftigen Parlaments abzustimmen, darunter auch etwa 100.000 Serben. Es ist die erste Parlamentswahl in der ehemals serbischen Provinz seit Ausrufung der Unabhängigkeit im Februar 2008. Serbien tut sich schwer, damit umzugehen. Einerseits liegt es zwar durchaus im Interesse Belgrads, dass im albanisch dominierten Parlament in Pristina künftig auch die Interessen der serbischen Minderheit stark vertreten sind. Andererseits könnte ein Aufruf an die im Kosovo lebenden Serben, an der Wahl teilzunehmen, auch als indirekte Anerkennung der Unabhängigkeit Kosovos missverstanden werden. Und das will Belgrad natürlich tunlichst vermeiden. Denn sowohl die einseitige Loslösung als auch die Institutionen Kosovos betrachtet man dort nach wie vor als illegitim. Ein schwieriger Drahtseilakt also, hier die richtige Formulierung zu finden, und die klingt deshalb auch reichlich gewunden. Nach Beratung mit allen beteiligten Politikern stellen wir fest, dass die Voraussetzungen für einen Appell an die Kosovo-Serben, sich an der Wahl zu beteiligen, nicht gegeben sind. Immerhin zum offenen Wahlboykott ruft Goran Bogdanovic hier nicht auf, und allein schon damit betritt der in der serbischen Regierung für Kosovo zuständige Minister Neuland. Den Landsleuten wird freigestellt, ob sie sich an der Wahl beteiligen oder nicht. Das wäre früher unvorstellbar gewesen. Aber früher hätten die Serben im Kosovo auch noch mehr auf die Vorgaben aus Belgrad gehört. Inzwischen jedoch setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass man dort, wo man lebt, auch seinen politischen Gestaltungsspielraum nutzen sollte.
Ja, sagen wir dann nach Kosovo.
Ich bin hier im Kosovo und natürlich gehe ich wählen. Und meine Frau, meine ganze Familie, meine Freunde auch. In Serbien hat mir niemand Arbeit gegeben, hier schon. Ich lebe hier und meine Kinder auch. Was habe ich mit Belgrad zu tun? Also gehe ich hier wählen und beschäftige mich hier mit der Politik. 8 verschiedene serbische Listen und Parteien treten zur Parlamentswahl im Kosovo an. Die Verfassung garantiert den Serben 10 der 120 Mandate und 2 Ministerposten, unabhängig von der Höhe der Wahlbeteiligung. Im kompakt besiedelten serbischen Norden des Kosovo will davon niemand etwas wissen. Wer dort auch nur daran denkt, wählen zu gehen, gilt als Verräter und wird bedroht. Anders dagegen im Süden, wo die Serben fast in Nachbarschaft mit Albanern leben, zum Beispiel in der Enklave Gračanica vor den Toren von Pristina. Dort kandidiert die Ärztin Rada Trajković für die sogenannte serbische Einheitsliste. Niemand von uns erkennt damit die Unabhängigkeit Kosovos an, aber die täglichen Schikanen durch die Behörden in Pristina zwingen uns, dass wir unsere Stimme erheben und für den Einzug ins Parlament kämpfen. Die Spaltung zwischen den Serben im Süden und denen im Norden des Kosovo schreitet damit voran. Aus Belgrader Sicht könnte es irgendwann so weit kommen, dass man sich für die Landsleute südlich des Flusses Ibar nicht mehr zuständig fühlt, für die Menschen nördlich davon jedoch umso mehr. Langfristig würde das auf eine Teilung des Kosovo hinauslaufen. Faktisch besteht diese Teilung zwar eigentlich heute schon, offiziell wird sie aber immer noch von allen Seiten bestritten.
Der Fall sorgt weiterhin weltweit für Empörung. Im Iran ist eine Frau wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt worden, und zwar durch Steinigung. Gegen dieses Urteil gibt es heftige Proteste und die Forderung, das Urteil zurückzunehmen. Gestern Abend war dieser Fall Thema im iranischen Staatsfernsehen und offenbar hat die iranische Führung eingelenkt. Ein Bericht von unserem Korrespondenten Ulrich Pick.
Die zum Tode wegen Ehebruchs verurteilte Iranerin Sakineh Mohammadi Ashtiani soll nicht gesteinigt werden. Dies berichtet Press TV, der englischsprachige Kanal des iranischen Staatsfernsehens. Das Programm hatte in der Nacht eine Sondersendung über den Fall ausgestrahlt. Darin räumte Mohammadi Ashtiani erneut ein, eine außereheliche Beziehung zu einem Verwandten gehabt zu haben. Diesem habe sie geholfen, ihren Ehemann zu töten. Ich habe eine Spritze vorbereitet und sie ihm dann verpasst. Nach 20 Minuten war er bewusstlos. Dann rief Issa an und vergewisserte sich über seinen Zustand. Er wollte meinen Mann mit Strom töten. Er schloss ein Kabel an seinen großen Zehen und ein anderes Kabel wickelte er um seinen Hals. Als er die Kabel anschloss, schlug die Sicherung aus. Er wiederholte 7 Mal, bis er dann tot war und sich nicht mehr bewegte. Unklar ist, ob das Geständnis der Verurteilten freiwillig war oder erzwungen wurde. Die zweifache Mutter war 2006 verhaftet worden und erhielt das Urteil Tod durch Steinigung. Ein Richterspruch, der in der Sendung als symbolisches Urteil bezeichnet wurde. In Wirklichkeit war es mehr ein symbolisches Urteil. Denn als der Schuldspruch erlassen wurde, gab es eine juristische Ergänzung, die Steinigungen für 1 Jahr verbot. Dieser Zusatz soll künftig offiziell in das Gesetz integriert werden. So kann es zu Widersprüchen kommen. Ein Richter gibt auf der Grundlage des Gesetzes ein Steinigungsurteil. Dieses ist aber dann ein Urteil, das die Ergänzung verbietet. Der Fall Mohammadi Ashtiani löste weltweit so heftige Proteste aus, dass die iranische Justiz die Steinigung im Juli aussetzte. Von den beiden in Iran festgenommenen Deutschen hieß es, der Sender habe sie im Gefängnis besucht, sie hätten aber nicht vor der Kamera sprechen wollen. Den beiden Männern wird vorgeworfen, ohne Pressevisum und Akkreditierung in Iran journalistisch gearbeitet zu haben. Laut Press TV bestreiten sie, dass sie mit dem Sohn von Sakineh Mohammadi Ashtiani in Tebris ein Interview führen wollten, obgleich dies ein Foto beweise. Der Sender bezeichnete die Journalisten als Opfer einer Kampagne der in Köln lebenden Aktivistin Mina Ahadi. Sie habe auch das Interview in Tebris arrangiert, hieß es. Die beiden deutschen Journalisten hatten dies bei ihrer Festnahme ebenfalls behauptet. Laut Agentur AFP hatte Mina Ahadi am Donnerstagabend erklärt, Sakineh Mohammadi Ashtiani sei frei. Die Meldung erwies sich als falsch.
Es wird 18.53 Uhr. Sie hören das Echo des Tages. Die Sendung können Sie sich auch als Podcast herunterladen auf den Internetseiten von ndr.de/info oder wdr5.de. Eine Woche nach dem schweren Unfall in der ZDF-Sendung Wetten, dass. Der Kandidat Samuel Koch erlitt schwere Verletzungen an der Halswirbelsäule. Er wollte mit Sprungfedern über fahrende Autos springen und stürzte. Heute informierte die Düsseldorfer Universitätsklinik auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz über den Gesundheitszustand des 23-Jährigen. Informationen von Stefan Leiven.
Samuel Koch ist am Samstagvormittag zur Weiterbehandlung in eine Spezialklinik in die Schweiz verlegt worden. In den kommenden 3 Monaten wird der 23-Jährige eine Rehabilitationserstversorgung für Wirbelsäulenverletzungen erhalten, erklärte am Nachmittag der ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Düsseldorf, Wolfgang Raab. Vor allem seine guten Heilungsfortschritte hätten den Transport möglich gemacht.
Wir haben uns entschieden, Samuel Koch zum wesentlich frühesten Zeitpunkt in die Schweiz zu verlegen. Zum einen ist die Schweiz heimatnah für ihn, weil er aus der Gegend von Freiburg kommt. Und zum anderen ist das Zentrum in Nothwil eines der wenigen Zentren, das auch über intensivmedizinische und wirbelsäulenchirurgische Möglichkeiten verfügt.
Die behandelnden Düsseldorfer Ärzte hatten das Gefühl, dass Samuel Koch in den letzten beiden Tagen erste Empfindungen und Regungen an Armen und Beinen zeigen würde. Außerdem atmet er wieder alleine, die Beatmungsmaschinen sind entfernt worden. Noch in Düsseldorf hat man ihn im Bett aufgerichtet, in eine sitzende Position gebracht und dadurch den Kreislauf belebt. Durch diese positive Entwicklung ist das Transportrisiko gesunken. Deswegen konnte Samuel Koch am Samstag in das Paraplegikerzentrum in Nothwil bei Zürich geflogen werden. Das liegt in der Nähe des Heimatortes seiner Familie. Auch sei eine Weiterbehandlung dort günstiger als in Düsseldorf. Wolfgang Raab.
Nur in dieser Intensität, in dem Umfang, denke ich, vor allem aufgrund der Tatsache, dass man es für einen Zeitraum von 3 Monaten Minimum ansetzen muss, ist es besser, das heimatnah zu machen, weil es für die Familie wichtig ist, dass sie den Jungen eben auch besuchen kann.
Samuel Koch sei ansprechbar und habe die Verlegung in die Schweiz positiv aufgenommen, beschreibt Benedikt Pannen, einer der behandelnden Ärzte.
Also was mir aufgefallen ist in der ganzen Zeit im engen Kontakt mit Samuel Koch, ist, dass ich selten einen Patienten erlebt habe, der zu einem so frühen Zeitpunkt nach einer so schweren Verletzung mit einer solchen Konzentration und mit einem solchen Willen in diese Erholungsphase hineingeht. Das hat mich in der Tat schwer beeindruckt. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, Samuel Koch hat sich eigentlich bei jedem, der ihm in irgendeiner Weise geholfen hat, auch mit ganz selbstverständlichen Dingen, immer in einer Intensität bedankt, die mich auch beeindruckt hat.
Deswegen und durch den schnellen Heilungsverlauf hoffen die Ärzte auf weitere Genesung.
Erholung würde bedeuten, dass das Ausmaß der Gefühlsstörung zurückgeht, sprich, dass die Empfindung für Berührung, Schmerz, Temperatur sich wieder normalisiert. Und Erholung würde vor allen Dingen auch bedeuten, dass Arme und Beine wieder aktiv komplett bewegt werden können. Ob er tatsächlich noch mal laufen kann, kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Die Möglichkeit besteht, aber verlässlich vorhersagen kann ich das nicht.
Samuel Koch war in der ZDF-Sendung Wetten, dass schwer gestürzt und verletzte sich lebensgefährlich an der Wirbelsäule.
Und weiter geht es bei uns mit dem Sport. Im Mittelpunkt die Fußball-Bundesliga. Ins Studio gekommen ist Ingmar Dehnicke.
Ja, und Borussia Dortmund zieht in der Fußball-Bundesliga weiter einsam seine Kreise. Zur Stunde läuft die Sonnabend-Abendpartie des 16. Spieltags gegen Werder Bremen. 22 Minuten, jetzt genau 23 Minuten sind gespielt und es steht 1:0 für Dortmund. In der 9. Minute war es Nuri Sahin, der getroffen hat. Verfolger Nummer 1 und damit zum Nachmittag bleibt Bayer Leverkusen. Das Team um Kapitän Simon Rolfes gewann beim Hamburger SV locker mit 4:2.
Vor allem in der zweiten Halbzeit, nach dem 1:1, haben wir das Spiel eigentlich dominiert dann auch. Haben wir sehr aggressiv gespielt im Zweikampf, haben die Hamburger früh unter Druck gesetzt, sodass sie zu vielen leichten Ballverlusten noch kamen. Und dann haben wir folgerichtig auch die 3 Tore gemacht zum 4:1.
Und Leverkusen etabliert sich auf Rang 2. Der Hamburger SV um Kapitän Heiko Westermann dagegen erlebte einen schmerzhaften Tiefschlag.
Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft heute gespielt, sehr taktisch, sehr, sehr diszipliniert gespielt. Das ist ganz klar. Aber wir bekommen natürlich Gegentore, ganz unnötige Gegentore. Ich kann mir das selber nicht erklären.
Der HSV ist 9. und die Niederlage könnte ein Nachspiel haben, denn aufgebrachte Fans belagern zur Stunde die Ausgänge der Arena. Der zweite Hamburger Bundesligist FC St. Pauli kassierte beim FC Bayern eine 0:3 Niederlage. Trainer Holger Stanislawski mit seiner Analyse.
Wir haben einige Punkte liegen lassen, aber das ist nicht schlimm. Die Jungs haben richtig gutes halbes Jahr gespielt. Und jetzt dürfen wir nochmal gegen Mainz 05 ran und das ist nochmal eine große Herausforderung für uns. Und die nehmen wir gerne an.
Und die Bayern siegen, rücken auf Rang 5 vor und freuen sich über ein vorweihnachtliches Geschenk. Bastian Schweinsteiger, der Nationalspieler, verlängerte seinen Vertrag bei den Bayern vorzeitig bis 2016. Und darüber freut sich natürlich Präsident Uli Hoeneß.
Es ist ein wichtiges Zeichen, dass der FC Bayern kein Abgeberverein ist, sondern ein eher Käuferverein. Dass nicht jeder Spieler, der mal Begehrlichkeiten zeigt, dann davonläuft. Und es zeigt auch die Wirtschaftskraft des Vereins, denn nur weil wir alle nicht in Kalle sind, hat er nicht unterschrieben.
Wenig Höhepunkte hatte die Partie des VfL Wolfsburg in Kaiserslautern zu bieten. Die Wolfsburger um Marcel Schäfer spielten beim 0:0 zum 5. Mal in Folge unentschieden und bleiben 13.
Man muss aufarbeiten, man muss sich der Kritik stellen. Wir haben eine schlechte Vorrunde gespielt und natürlich ist es so, dass wir in der Rückrunde angreifen wollen. Damit müssen wir auch das ausmerzen, was wir in der Vorrunde nicht so gut gemacht haben.
Einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf schaffte der 1. FC Köln. Trotz einer frühen Knöchelverletzung von Nationalspieler Lukas Podolski gelang den Kölnern von Trainer Frank Schäfer ein 1:0 Sieg gegen Frankfurt.
Also es war so, dass wir eine sehr, sehr schwierige, schwache erste Halbzeit gespielt haben, das ist klar. Aber da gibt es keine zwei Meinungen. Umso erfreulicher ist es, dass die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit diese Moral gezeigt hat und sich diesen Sieg dann erkämpft und am Ende auch hochverdient gewonnen hat.
Außerdem trennten sich Hoffenheim und Nürnberg 1:1. Beim vorletzten Stuttgart sieht es nach einem Trainerwechsel aus. Jens Keller steht nach Medienberichten vor dem Aus. In der zweiten Liga verpasste Duisburg durch ein 0:0 in Paderborn den Sprung auf Platz 1. Neuer Tabellenführer ist Augsburg nach einem 2:1 in Frankfurt. In der dritten Liga bleibt Braunschweig vorn 1:0 gegen Saarbrücken. Und die deutschen Biathlon-Damen haben das erste Staffelrennen der Saison im österreichischen Hochfilzen gewonnen. Magdalena Neuner war dabei.
Und fürs Team ist es natürlich ein schönes Gefühl. Wir wissen, dass wir uns nicht verstecken müssen. Im Vorfeld war ja große Diskussion, Mensch, können Sie die Leistung bringen wie die letzten Jahre? Ich würde sogar behaupten, dass wir momentan vielleicht fast stärker sind, als wir vielleicht die letzten Jahre zu der Zeit waren. Jetzt mit dem Staffelsieg, also ich glaube, besser geht's nicht.
Und das war's aktuell vom Sport.
In der Tat, das war das Sportgeschehen, zusammengefasst von Ingmar Dehnicke. Und das war's für heute im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen, Andreas Flocken.